Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Catchphrase von Bart Simpson.
I didn't do it.
Ich hab nix gemacht.
I didn't do it.
Ja, gibt sogar eine ganze Folge der Simpsons, die sich um diesen kleinen Satz, diese Ausrede dreht. Wir sprechen über sich rausreden, eine doofe Ausrede haben, wenn jemand was Unangenehmes fragt zum Beispiel. Wieso wir das machen, obwohl jeder merkt, dass es nur eine Ausrede ist, das ist Thema in dieser Freitagsfolge des Update-Podcasts. Außerdem geht's um den Bär und die Raubkatzen, die aus dem Eifelzoo zum Teil ausgebüxt sind.
Wir kennen die Tiere ja hier schon etwas länger und die waren genauso aufgeregt wie wir.
Ja, was für eine Wahnsinns-Story, oder? Mit Löwen, mit Tigern, mit einem Unwetter, das die Zäune des Tierparks unterspült hatte. Und dann haben wir noch mit Thomas Hitzesberger gesprochen. 36 Jahre alt, Ex-National- und Bundesligaspieler und Vorstandsmitglied im VfB Stuttgart. Hitzesberger ist DFB-Botschafter für Vielfalt. Gerade ein sehr spannender Job jetzt bei der WM in Russland.
Ich habe Menschen getroffen, mit denen ich offen auch darüber gesprochen habe, was das Gesetz anbelangt, überhaupt die Situation für Homosexuelle. Und es wurde thematisiert, aber es war in keinster Weise eine Belastung.
Der Podcast des Updates am ersten Tag im Juni.
Deutschlandfunk Nova.
Zack, und Spanien hat eine neue Regierung. Also zumindest bald. Mariano Rajoy, der bisherige Ministerpräsident der konservativen Minderheitsregierung, ist in einem Misstrauensvotum vom Parlament abgewählt worden. Der Chef der Sozialisten, Pedro Sanchez, wird automatisch jetzt Nachfolger und wird beim König fragen, ob er eine Regierung bilden darf, und macht das dann auch erstmal. Deutschlandfunk Nova, Spanien-Korrespondent Oliver Neuroth. Also Rajoy ist aus einem Korruptionsskandal nicht mehr so richtig rausgekommen, und dabei ging es nicht mal so wirklich konkret um ihn. Worum ging es da genau?
Es ging um die sogenannte Gürtel-Affäre. Das war ein großes Netzwerk zwischen Politikern und Unternehmern, vor allem Bauunternehmern. Politiker der Rajoy-Partei sollen zusammengearbeitet haben mit den Unternehmern. Die Politiker sollen Aufträge, öffentliche, vergeben haben an diese Unternehmer, und dafür floss dann Geld zurück an sie. Also so ein typisches eine Hand wäscht das andere Geschäft, so ein typisches Korruptionsgeschäft. Es soll schwarze Kassen gegeben haben bei der konservativen Volkspartei und. Es kam zum Prozess, letzte Woche dann das Urteil, 29 Geschäftsleute und mehrere Politiker der konservativen Partei müssen ins Gefängnis, teils viele Jahre lang. Rajoy selbst nicht. Dennoch, die Opposition glaubt, dass er verwickelt ist in die ganze Affäre und nicht mehr tragbar war als Regierungschef.
Was hat denn Rajoy jetzt heute zum Ende seiner Amtszeit gesagt?
Also erstmal kam er sehr geknickt ins Parlament, nachdem die Debatte schon begonnen hatte. Man sah ihm wirklich an, dass das ein sehr, sehr unangenehmer Tag für ihn ist. Er wurde auch dann mit Applaus empfangen von seiner Partei und machte mit der Hand so Bewegungen nach dem Motto, nee, komm, seid doch bitte mal ruhig, das ist heute kein Tag wirklich zum Applaudieren. Dann hat er eine sehr kurze Rede gehalten und sagte dann nur so Sachen wie, es war sehr schön, dass ich Präsident sein durfte, ich habe es mit Stolz gemacht, danke an die Spanier. Ich habe ein Land vorgefunden, das mehr oder weniger in Trümmern lag, ich habe ein gutes Land draus gemacht, also lobte sich nochmal so ein bisschen, aber das war eine Sache von 3-4 Minuten und dann war Rajoy auch wieder weg. Also ein Abgang, der wirklich sehr viel Trauer und einen geknickten Rajoy gezeigt hat.
Der Nachfolger Pedro Sanchez, der wird es nicht sehr einfach haben zu regieren, er muss sich Mehrheiten beschaffen. Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass er bald Neuwahlen ausruft?
Ich denke, diese Wahrscheinlichkeit ist recht hoch, denn tatsächlich hat Pedro Sanchez Partei nur 84 Sitze im Parlament von 350. Also das Wort Minderheit, das müssen wir ganz groß schreiben bei dieser Minderheitsregierung, die es dann wohl wird. Und tatsächlich da also Mehrheiten zu organisieren für jedes Gesetzesprojekt, das wird eine ganz, ganz harte Sache. Deswegen sagen viele Beobachter schon, Herbst oder Winter wird es wohl Neuwahlen geben. Das halte ich auch für wahrscheinlich, dass also Pedro Sanchez ein Übergangspräsident ist, aber nicht wirklich der Neue, der Spanien jetzt lange leiten wird. Also das müssen wir mal abwarten.
Das heißt für ihn, er muss jetzt in den paar Monaten, die er Zeit hat, ordentlich performen, irgendwie Eindruck schinden bei den Menschen, sodass sie ihn auch wählen.
Und das dürfte ziemlich schwierig werden, denn die Partei von Pedro Sanchez, die Sozialistische Partei, steht in Umfragen ungefähr so da wie die SPD in Deutschland. Also überhaupt nicht gut. Das heißt, dass er dann wirklich bei Neuwahlen gewählt werden würde als dann sozusagen echter Regierungschef, diese Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Da steht die liberale Partei, eine neue Formation, relativ gut da. Ciudadanos, die führen die Umfragen an. Also da wird es dann wohl eher in diese Richtung gehen. Und Sanchez wird wohl möglich, wohl nur für ein paar Monate die Regierungsspitze bekleiden können. werden.
Pedro Sanchez, Chef der Sozialisten, ist neuer Ministerpräsident in Spanien. Er folgt auf den konservativen Mariano Rajoy, der durch ein Misstrauensvotum gestürzt wurde. Die Infos von Deutschlandfunk Nova-Korrespondent Oliver Neuroth aus Spanien.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wildtiere sind los. In der Eifel. Ja, so ungefähr haben wir uns das heute vorgestellt. War dann doch nicht alles so spektakulär, wie es zuerst hieß. Wir haben nämlich gesehen, mehrere gefährliche Raubtiere sind aus einem kleinen Zoo ausgebrochen. Zwei Löwen, zwei Tiger, ein Jaguar und ein Bär. Mittlerweile ist die Lage aber wieder entspannt. Außer für den Bären, Pascal Fischer.
Ja, der ist als allererstes ausgebüxt aus dem Gehege. Auf einen Gehweg im Zoo ist er dann gegangen. Das hat heute Nachmittag Andreas Küppert gesagt. Der ist Bürgermeister der Verbandsgemeinde Arzfeld dort.
Und auch waren aber schon Einsatzkräfte. Und damit, weil hier eine erhebliche Gefahr für die Menschen vor Ort bestanden hat, musste der Bär leider erschossen werden.
Ja, es gab ein Großaufgebot aus Polizei, technischem Hilfswerk, Feuerwehr und sogar Tierärzten. Alle haben dann nach den übrigen Tieren gesucht.
Sag nochmal genau, wo liegt dieser Zoo?
Das ist in Lünebach im Kreis Bitburg-Prüm. Das ist in der Eifel, allerdings in Rheinland-Pfalz, so 50 Kilometer nördlich von Trier. Und dieser Zoo ist ein Privatzoo. Da gibt es 400 Tiere auf 30 Hektar. Besondere Attraktionen sind natürlich eben diese Wildkatzen, die dann verschütt gegangen sind. Und die Behörden hatten natürlich die Bewohner dann aufgefordert, drin zu bleiben.
Wie ging es den Leuten damit?
Ja, ich sag mal, Angst und Gelassenheit haben sich da die Waage gehalten.
Wir kennen die Tiere ja hier schon etwas länger und die waren genauso aufgeregt wie wir. Und ich glaube nicht, dass die uns gefressen hätten oder sonst was. Die waren froh, dass sie im Trockenen waren.
Unser Grundstück ist einigermaßen sicher, aber ich habe halt schon die Tore richtig fest zugemacht. Also unheimlich war mir schon. Weil die Tiere sind eingesperrt und dann auf einmal so frei. Man weiß nie, wie die reagieren. Ne?
Tja, man weiß nie, aber um 14 Uhr gab es dann doch die Entwarnung. Alle Tiere sind im Gehege wieder.
So, warum konnten die überhaupt ausbrechen zum Teil?
Ja, da wird es jetzt ein bisschen chaotisch. Es hieß nämlich zunächst, es gab Überschwemmungen. Die Wassermassen und auch dieses Treibgut im Wasser hätte alles das Gehege aufgerissen. Und die Wildkatzengehege liegen ja am Fluss, an so einem kleineren Fluss. Zwischenzeitlich hieß es dann sogar, die wurden rausgeschwemmt, also die Tiere. Viele Straßen in der Region um Prüm und Bitburg waren ja wirklich wegen Überschwemmungen gesperrt. Und es musste sogar Wasser aus einem Stausee abgelassen werden.
Totaler Ausnahmezustand. Dort. Wie haben die Behörden die Tiere dann so schnell gefunden?
Ja, mit Drohnen. Und jetzt kommt's. Außer den Bären waren alle im Gehege geblieben.
Ja.
Die hatten sich aus Angst vor dem Unwetter einfach besonders gut verkrochen. Das hat der Einsatzleiter der Kreisverwaltung nachmittags dann erzählt auf einer extra anberaumten Pressekonferenz. Der Zoo war eben überschwemmt, chaotisch. Das kannst du im Internet auch sehen. Überall so braunes Wasser. Viele Bereiche waren wirklich nicht einsehbar.
Ja, da kann man auch verstehen, dass die Tiere dann nicht ausgebüxt sind, sondern sich eher in der Umgebung aufgehalten haben, die sie kennen, ne? Wenn alles so chaotisch ist. Aber die Gehege sind ja nun mal jetzt kaputt. Was jetzt?
Ja, die Polizei schaut noch, wie beschädigt die Gehege genau sind und bewacht die Tiere natürlich rund um die Uhr. Und man überlegt deshalb, ob die in andere Zoos verlegt werden. Da denkt man vor allen Dingen an Köln.
Von der Eifel rüber nach Köln. Verwirrung um zwei Löwen, um zwei Tiger und um einen Jaguar. Doch es ist alles gut gegangen, harmlos ausgegangen. Der Bär hat es nicht überlegt, weil der hat dann tatsächlich auf dem Weg sich nach draußen gemacht.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Hallo Thomas Hitzlsperger.
Hallo Ralf.
Koffer schon gepackt?
Nein, ich habe es noch nicht gepackt. Es sind noch ein paar Tage bis zur Weltmeisterschaft. Deswegen bin ich noch in Stuttgart und habe hier noch zu tun.
Ex-Nationalmannschafts- und Bundesligaspieler Thomas Hitzlsperger wird zur FIFA-Fußball-WM 2018 in Russland ab Mitte Juni als ARD-Experte dabei sein. Die Koffer wird er nicht gepackt haben für Russland, sondern für Baden-Baden. Von dort aus wird übertragen, von dort aus ist er dann Experte. Aber du warst schon mal in Russland, gerade auch in letzter Zeit. Was an diesem Land hat dich am meisten überrascht?
Nun ist es so, dass wir in Deutschland einen sehr kritischen Blick auf Russland haben und die Besuche, die ich dort hatte, am Ende irgendwie doch sehr positiv waren. Ich bin immer mit einem guten Gefühl zurückgeflogen, weil es ein teilweise sehr schönes Land auch ist und die Leute sich dort stets Mühe gegeben haben, sich von der guten Seite zu präsentieren. Ich hatte interessante Begegnungen und so waren meine Eindrücke. Aber auch viel Kritik, die aus Deutschland kommt, ist nicht unberechtigt.
In Russland, da gibt es ein Gesetz, das positive Äußerungen zu Homosexualität im Internet verbietet. Du hast dich 2014 damals öffentlich zu deiner Homosexualität bekannt. Denkst du an dieses Gesetz, wenn du nach Russland fährst?
Es hat mich nicht ständig begleitet, als ich dort war. Ich habe Menschen getroffen, mit denen ich offen auch darüber gesprochen habe, was das Gesetz anbelangt, überhaupt die Situation für Homosexuelle. Und das hat mich jetzt nicht belastet. Es wurde thematisiert, aber es war in keinster Weise eine Belastung.
Du bist auch DFB-Botschafter für Vielfalt beim Confed Cup im vergangenen Jahr mit einer Delegation in Russland gewesen. Und da gab es Gespräche mit NGOs. Und der DFB-Chef Reinhard Grindel, der meinte damals, es geht darum, welche Botschaften ihr während der WM senden könntet. Auf welche Botschaften habt ihr euch da geeinigt?
Ich war jetzt vor wenigen Wochen in Wolgograd mit der U18-Nationalmannschaft. Dort gab es ein Freundschaftsspiel. Es war die deutsch-russische Fußballwoche und da war schon der Eindruck da, dass diese Begegnungen sehr wertvoll sind, dass man versucht, Begegnungen herzustellen, um Vorurteile abzubauen. Zum einen, dass die deutschen Spieler Russland kennenlernen, dass sie Russland nicht erfahren aus der deutschen Presse, sondern vor Ort sind und umgekehrt das Gleiche. Und wenn man ins Gespräch kommt, ist man doch immer mal wieder überrascht, dass einige Vorurteile nicht bestätigt werden. Und insofern war diese Reise sehr, sehr wertvoll. Und für mich, die Reisen, die ich nach Russland unternommen habe, waren oft so, dass ich am Anfang etwas skeptisch war und dann nach Hause geflogen bin und dachte, es war einfach sehr, sehr schön, das zu erleben.
Hast du da Beispiele? Also wenn du sagst, du bist mit einem guten Gefühl nach Hause geflogen, was hat dich da begeistert, was hat dich überrascht?
Also ich war überrascht vielleicht weniger, aber jetzt in Wolgograd zu sein, das war an einem großen Nationalfeiertag, dem 9. Mai, erstmal zu erleben, was für eine Bedeutung der Zweite Weltkrieg für die Russen hat, wie es dort nach wie vor zelebriert wird, wie die Leute damit umgehen, das ist einfach Geschichtswissen und das ist viel eindrücklicher, als wenn man es aus einem Buch erfährt. Und dann auch die Spieler zu sehen, wie die ins Gespräch gekommen sind, die Nachwuchsspieler. Das sind einfach schöne Erlebnisse, die man sich sonst hier vielleicht nicht so vorstellen kann, aber das war dort der Fall.
Dein Vorgänger Mehmet Scholl, der hat ja unter anderem als ARD-Experte aufgehört, weil er nicht über Doping im Fußball reden wollte. Gibt es für dich Tabuthemen?
Mir ist jetzt eigentlich nichts bekannt, was ich von vornherein als Tabuthema nennen möchte. Doping wird eng in Verbindung gebracht mit Russland, deswegen vermute ich schon auch, dass es bei der WM nochmal Thema werden könnte. Die ARD hat glücklicherweise einen hervorragenden Doping-Experten in Hajo Seppelt, der sich super dazu äußern kann. Aber für mich persönlich hoffe ich, dass der Fußball im Vordergrund steht, dass wir sehr viel darüber sprechen, weniger über Themen, die Fußball tangieren. Aber wenn dem so ist, werde ich mich dazu auch äußern.
Dann wären wir nochmal sportlich. Fragen ja wahrscheinlich alle. Welche Chancen hat die deutsche Nationalmannschaft deiner Meinung nach bei dieser WM in Russland?
Ich glaube, da muss man gar kein Experte sein, um zu wissen, dass die deutsche Mannschaft ganz weit kommen kann. Ich traue ihnen den Titel zu, die Titelverteidigung, weil wir einen hervorragenden Kader haben. Viele gute Einzelspieler, die als Mannschaft funktionieren, das haben sie in den letzten Jahren immer wieder bewiesen. Und auch ein Trainerteam, das einfach die große Lust hat, den Titel zu verteidigen. Das ist was Einmaliges für die deutsche Mannschaft. So gehen sie in die Geschichtsbücher ein und das ist Motivation genug und die merke ich einfach.
Und auch eine relativ einfache Gruppe F, ne, jetzt am Anfang, oder nicht?
Ja, die Gruppe ist das eine, aber wenn man die mal überstanden hat, dann kommen die schwierigen K.O.-Spiele. Und selbstverständlich gehen wir davon aus, dass die deutsche Mannschaft als Gruppensieger dann auch weiterkommt. Die großen Brocken kommen erst danach.
Thomas Hitzlsperger, Dankeschön.
Deutschlandfunk Nova, Update.
Och, also wir haben schon eine Frau bei uns im Vorstand. Jetzt sollen die anderen auch mal. Oder die guten Frauen, die sind alle schon weggeschnappt. So oder so ähnlich haben die Vorstände der größten britischen Unternehmen geantwortet, als sie in einer aktuellen Umfrage der Regierung gefragt worden sind, warum bei denen so wenige Frauen in Führungspositionen sind. Es klingt nach lahmen Ausreden. Genau, aber warum benutzen wir Ausreden, vor allem solche, bei denen eigentlich jeder weiß, das ist eine Ausrede? Deutschlandfunk Nova-Reporterin Rebecca Endler hat sich auf die Suche nach der Ausrede eurer Ausreden angehört.
Ich muss arbeiten.
Ich muss dringend weg.
Ich muss jetzt gleich wieder rein, muss weiter lernen.
Tut mir leid, ich habe gerade überhaupt keine Zeit.
Ach, leider keine Zeit, mit der netten Reporterin auf der Straße zu reden. Wer kennt das nicht? Ausreden. Wir benutzen sie vor uns selbst und vor anderen. Aus Nettigkeit, aus Faulheit oder weil es euch aber auch einfach egal sein kann, was ich von euch denke.
Exakt.
Einer, der keine Ausrede hatte, als ich ihn heute angerufen habe, ist Sozialpsychologe Roland Deutsch von der Technischen Universität Dresden.
Ich hätte bestimmt eine gehabt, wenn ich lange genug gesucht hätte und wenn ich gewollt hätte. Da ich das Thema selbst aber wichtig und interessant finde, habe ich keine gesucht.
Warum bloß geht uns die Ausrede so leicht über die Lippen?
Meistens finden Ausreden ja statt, wenn man selber Verhaltensweisen ausführt oder ausgeführt hat, die vom sozialen Umfeld mehr oder weniger stark abgelehnt werden oder negativ bewertet werden. Also eine Hauptfunktion besteht darin, negative Bewertungen abzuwenden.
An erster Stelle ist da ein Verhalten, bei dem wir davon ausgehen, dass es negative Konsequenzen haben könnte. Dann muss es jemanden geben, dem das aufgefallen ist. Und erst dann, wenn wir Gefahr laufen, dass uns jemand aufgrund unseres Verhaltens oder wegen etwas, das wir gesagt haben, blöd findet, dann greifen wir zur Ausrede.
Die Ausrede liegt meistens in der Grauzone. Man kann nicht genau sagen, ob es wirklich stimmt oder ob es falsch ist. Oft hat man den Verdacht, es ist falsch, aber vielleicht stimmt es ja doch.
Wenn etwas eindeutig falsch ist, dann ist es auch keine gute Ausrede mehr, sondern einfach lächerlich. Zum Beispiel Paris Hilton, die der Polizei weismachen wollte, dass sie dachte, ihr Koks sei ein Kaugummi. Keine gute Ausrede. Maradonas Handspiel im WM-Viertelfinale 1986, als er meinte, es war die Hand Gottes. Lustig, aber auch irgendwie lächerlich. Und trotzdem machen wir es.
Exakt.
Weil es, glaube ich, angenehmer ist, als komplett ehrlich zu sein und zu sagen, jo, ich hatte keine Lust oder mir war es einfach nicht wichtig, es war keine Priorität. Weil da muss man schon ein großes Maß an Ehrlichkeit an den Tag legen und das machen die wenigsten.
Ehrlich währt am längsten. Oder? Ist so eine schonungslose Ehrlichkeit denn überhaupt eine Alternative zur Ausrede? Macht uns das zum besseren Menschen oder dann doch einfach nur zum schonungsloseren Menschen?
Wenn es jetzt um sowas geht wie Abendeinladungen etc., würde ich denken, dass die Ausreden, die dann oft als falsch auch erkennbar sind, dass das fast schon Höflichkeitsfloskeln sind. Sie bieten halt einem die Möglichkeit, etwas abzusagen, ohne der anderen Person direkt negatives Feedback zu geben.
Diese kleine Ausrede ist gewissermaßen die Möglichkeit, für beide Parteien das Gesicht zu wahren. Viele Studien deuten darauf hin und auch Sozialpsychologe Roland Deutsch sagt, Menschen betrügen andere Menschen und sich selbst ganz schön. Im Durchschnitt neigen wir einfach dazu, uns selbst und auch andere etwas positiver zu sehen. Und das kommunizieren wir uns untereinander auch.
Ja, wir nennen das in der Psychologie einen Positivity Bias, also Positivitätsverzerrung. Und es zeigt sich, dass Menschen das hilft.
Und das ist die ganze Wahrheit über Ausreden. Wenn sie gut sind, dann fühlen wir uns wohler. Wir haben weniger Selbstzweifel, aber auch weniger Grund, an anderen zu zweifeln. Und uns allen geht es besser, wenn wir uns gegenseitig ein kleines bisschen anschummeln.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Irgendwie fühlen wir es alle, oder? Facebook ist auf dem Weg zum Alte-Leute-Medium. Und eine neue Studie sagt, genau so. Das stimmt. Weg von Facebook hin zu Instagram, zu Snapchat und zu YouTube laufen vor allem Teenager in den USA. Pascal, wie drastisch sind die Zahlen?
Ja, die sind schon bemerkenswert. Die Studie stammt vom Pew Research Center. Das ist ein nichtstaatliches Meinungsforschungsinstitut in der US-Hauptstadt Washington. Und dieses Institut hat schon 2015 eine ähnliche Studie darüber gemacht, wie junge Menschen zwischen 13 und 17 Jahren Social Media nutzen und dann eben wieder jetzt so eine Studie gemacht. Und vor 3 Jahren haben 71% Facebook genutzt. Jetzt sind es nur noch 51%. Und nur noch jeder Zehnte sagt, Facebook ist die Seite, die ich am meisten ansurfe.
Mhm. Wer wurde da befragt genau?
Das waren über 1000 Eltern und knapp 750 Teenager in den USA.
Wie sieht es denn mit anderen Plattformen aus?
Ja, damals hat rund die Hälfte Instagram genutzt und 41% Snapchat. Und nach YouTube hat man damals zwar noch nicht gefragt, aber die Ergebnisse ziemlich drastisch jetzt. Jetzt klicken das 85% schon an, Instagram 72% und Snapchat 69%.
Bedeutet das, dass Facebook seine Position als das soziale Netzwerk jetzt los ist?
Ja, kann man wohl so sagen. Früher ging es nur um Facebook. Jetzt sind die Jugendlichen auf mehreren Plattformen zu Hause, betont Monica Anderson. Die ist die Hauptautorin der Studie.
Wie finden die Teenager das denn eigentlich alles?
Naja, ein Drittel findet erstmal Social Media gut, ein Viertel eher negativ, also wegen Mobbing und Gerüchteküche und so weiter. Der Rest in der Mitte ist eher so unentschieden. Wie auch immer, eine Meinung haben auf jeden Fall die meisten, denn 95% haben ein Smartphone oder kommen zumindest regelmäßig an eins ran.
Loser des Tages, Facebook. Gewinner des Tages, Multiplattform-User, die mehrere Plattformen gleichzeitig hintereinander, was auch immer, nutzen. Könnt ihr mal in euch reinfühlen, was ihr so genutzt habt heute.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Obst und Gemüse kaufen wir auf dem Wochenmarkt oder im Supermarkt. Und was wir da so kaufen ist, wenn es EU-Produkte sind, fast immer mit EU-Geldern subventioniert. 12 Millionen Landwirte profitieren davon in Europa. Mit der Kohle sollen sie ihre Existenz sichern. Und heute hat die EU einen Entwurf vorgelegt. Darin steht, ab 2020 soll es deutlich weniger Subventionen geben in der EU. Was heißt das? Und warum auch große Konzerne da wirklich momentan noch Gelder abgreifen? All das wollen wir klären mit Thomas Otto, unser Korrespondent in Brüssel. Thomas, also als Grund wird genannt, wenn Großbritannien aus der EU abhaut, dann muss gespart werden in der EU. Aber was bedeutet das? Bekommen dann zum Beispiel Landwirte in Deutschland deutlich weniger Geld?
Ja, es gibt weniger Geld. 365 Milliarden ist der ganze Topf groß. Das klingt erstmal riesig, ist allerdings für die Jahre 2021 bis 2027. Und das hat man jetzt eben um 5% gekürzt. Heißt ganz konkret, für Deutschland von 44 Milliarden auf 7 Jahre verteilt, geht es runter auf 41 Milliarden, also um 3 Milliarden weniger. Ist immer noch eine riesengroße Menge Geld, aber es sind jetzt nur 5%. Es ist jetzt nicht, dass man das Ganze halbieren würde zum Beispiel.
Aber weil Streichen ja auch nicht so schön klingt, sagt die EU auch, dass die Agrarpolitik in Zukunft ja auch moderner und einfacher werden soll. Sind das Worthülsen oder was steckt dahinter?
Nein, das ist schon, ich würde jetzt mit einer Worthülse wieder antworten, ein Paradigmenwechsel. Es ist schon eine ganz andere Herangehensweise als bisher. Also man sagt, es sollen im Grunde genommen die Mitgliedstaaten entscheiden, wofür die Bauern konkret Geld bekommen. Das heißt, die Mitgliedstaaten bekommen eine Liste mit 9 verschiedenen Zielen. So ein Ziel zum Beispiel ist, dass die Landwirte ein sicheres Auskommen haben. Ein anderes Ziel ist die Verringerung des Klimawandels und. Und um diese 9 Ziele zu erreichen, sollen die Staaten sich selbst Gedanken machen mit ihrer eigenen Struktur, mit ihren eigenen Landwirten, die ja überall irgendwo anders aufgestellt sind. Mhm. Wie können wir hier so fördern, dass das am Ende erreicht wird? Und am Ende sagt die Kommission, gut, und jetzt gucken wir mal drauf, ob ihr das erreicht habt oder nicht.
Es gab ja aber auch immer wieder Berichte, dass nicht nur Landwirte von diesen Subventionen profitieren, sondern auch größere Konzerne, die nicht unbedingt auch was mit Landwirtschaft zu tun haben. Wie kann das denn eigentlich sein?
Ja, das hängt damit zusammen, dass die Fördermittel eben zum Teil zumindest an die Flächen gekoppelt sind. Und wenn ich jetzt einen Konzern habe, der eben in landwirtschaftliche Flächen investiert beziehungsweise in landwirtschaftliche Betriebe, die dann eben riesengroß, hunderte, tausende Hektar groß sind, dann kommt bei denen natürlich ganz viel Geld an. Davon will man eben wegkommen. Man will eben sagen, wir wollen eben nicht mehr, dass einige wenige Große das meiste Geld, 80% von dem Geld abschöpfen, so wie es bisher ist. Die Kommission schlägt da jetzt eine Kappungsgrenze vor. Das heißt, sie sagen pro Betrieb maximal 60 bis 100.000 Euro. Da machen wir dann nochmal so einen gewissen Bereich, wo man Spielraum hat, je nachdem, wie hoch die Arbeitskosten zum Beispiel sind, die in Osteuropa anders sind als in Westeuropa und so weiter. Das Problem damit ist, es gibt eine ganz einfache Ausweichstrategie, nämlich man teilt den Betrieb auf dem Papier in 2 Betriebe und schwupp hat man schon die doppelte Grenze sozusagen an Fördermitteln, die man bekommen kann. Und da hat heute auch der Landwirtschaftskommissar gesagt, da können wir eigentlich nichts dagegen machen.
Was ist noch die Kritik an den Kürzungen der Subventionen?
Naja, die Kritik, die jetzt vor allem an dem geäußert wird, was die Kommission halt vorgelegt hat, da geht es gar nicht mehr unbedingt so um die Kürzung, da geht es vor allem eben darum, dass die Mitgliedstaaten eben so viel mitzureden bekommen sollen und vor allem, dass jeder Mitgliedstaat selbst entscheiden soll, wie die Förderprogramme dann aufgelegt werden. Da befürchtet man eben, dass es dann so ein Rennen nach unten gibt, weil kein Staat hat ein Interesse dran, den eigenen Landwirten Steine in den Weg zu legen und dann wird das am Ende so ein Wettbewerb darum, wer hat die niedrigsten Anforderungen. Das ist so eine große Kritik. Eine andere Kritik ist, dass man eben sagt, dass am Ende viel zu wenig Wert gelegt wird auf Programme, die eben umwelt- und klimafreundlich sind. Das muss man aber am Ende dann wirklich angucken, wie wird sich das Ganze entwickeln. Das ist alles noch in einem sehr frühen Stadium hier. Im Moment wird das Ganze zumindest von allen Seiten kritisiert. Da hat man so ein bisschen das Gefühl, wenn alles kritisieren, dann kann man sich ja vielleicht am Ende doch auf irgendeinen Kompromiss einigen.
Deutschlandfunk Nova, EU-Korrespondent Thomas Otto in Brüssel. Es soll also weniger EU-Subventionen für die Landwirte in der ganzen EU geben. Und das war's von uns. Das war das Update für diese Woche. Pascal Fischer war mit dabei. Dankeschön.
Tschüss, ich danke ebenfalls.
Mein Name ist Ralf Günther. Schönes Wochenende. Bye, bye.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag. Immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.